jetzt frage, ist das okay oder soll man das Licht dunkler machen? Also wenn wir es dunkler machen, gibt es Probleme mit der Aufnahme. Ist das okay? Okay, gut. Also, das ist ja eine große Projektion. Am Dienstag haben wir uns beschäftigt mit dem Begriff der Konfidenzintervalle. Konfidenzintervalle sind, wie der Name sagt, Intervalle, die man legt, um einen Schätzwert aus den Daten, die dann den gewünschten Parameter, den man nicht kennt und schätzen möchte, mit hoher Wahrscheinlichkeit einfangen. Ja? Für Sie am wichtigsten ein geschätzter Anteil plus minus zwei Sigma-Grenzen oder eine geschätzte Lage, Mittelwert, plus minus zwei Sigma-Grenzen. Das kam aus den Segnungen der asymptotischen Normalität. Der zentrale Grenzwertsatz, der uns geliefert hat, dass in schönen Situationen die genannten Schätzer asymptotisch normal verteilt sind. Heute setzen wir uns auseinander mit dem Begriff des statistischen Testens und die logomäßige Frage, die hier auf der Folie steht auch, die sozusagen die Überschrift ist für die Vorlesung. Kann das Zufall sein? Das begleitet uns durch die heutige Vorlesung. Und der erste Abschnitt ist Fischers exakter Test. Da verlassen wir die Welt der Asymptotik. Wir haben es zu tun mit kleinen Stichproben und die Frage, die man sich auch im Kopf merken kann, ist, passen die Verhältnisse, die man in der Stichprobe sieht, zu den Verhältnissen, die man vermutet in der Welt? Ja? Und die Welt kann hier eine kleine sein. So wie in dem Beispiel, was wir gleich aus den Vorlesungen, aus den Übungen noch rekapitulieren werden. Hier ein Bild von Ronald Fisher, geadelt von Her Majesty 1890 bis 1962, der Vater der modernen Statistik. Er war einer, der lange Zeit auch in landwirtschaftlichen Forschungsinstitut gearbeitet hat und dort rausbringen musste, was ist denn da eigentlich, wofür die Ursache? Sind es die schlechten Böden, die guten Böden, sind es die Düngemittel? Ja? Und er hat genau die Fragen gestellt nach Korrelation und Kausalität, die einige von Ihnen, ich habe mich sehr gefreut, dass das eine fast zweistellige Zahl war, die da am Dienstag dann noch hinging zu diesem spannenden Vortrag in der Ringvorlesung von Jonas Peters aus Kopenhagen mit der Überschrift Kausalität kann man aus Daten lernen. Und der hat dieselben Fragen gestellt, Korrelation, Kausalität und eine goldene Idee, die auf Fischer zurückgeht, ist die Idee der Randomisierung. Wir werden das in einem Beispiel hier gleich sehen. Aber zuerst geht es einmal ganz sachte los mit der Reminiszenz an ein Übungsbeispiel. Übungsbeispiel 12. Denken wir uns einen Fachbereichsrat, der aus 9 Vertretern der Informatik und 8 der Mathematik besteht. In einem 5-köpfigen Komitee des Fachbereichsrates findet sich nur ein Vertreter der Informatik und 4 aus der Mathematik. Wie wahrscheinlich ist eine so extreme Zusammensetzung bei einer rein zufälligen Auswahl? Ja? Ich will da gar keine, also das ist kann man sich jetzt Geschichten dazu denken, die gab es nie, also jetzt in der letzten Zeit schon gar nicht. Also wir sind ein friedlicher und kollegialer Fachbereich. Und, aber es kann natürlich jetzt sein, dass man irgendwo anders im Lande Oz oder was, dann auf einmal hat man dann Verdacht, ja, wenn man so eine Zusammensetzung sieht, zum Schluss ist die nicht durch reinen Zufall zustande gekommen. Und dann ist die Frage, wie wahrscheinlich bzw. unwahrscheinlich ist so eine extreme Zusammensetzung, ja? Unter der Hypothese einer rein zufälligen Wahl. Also stellen wir uns vor, wir haben da diese 17 Leute, 9 und 8 ist 17, aus den 17 werden 5 rein zufällig ausgewählt. Wie wahrscheinlich ist es, dass von der Mehrheitsfraktion 9 gegen 8, ja, nur einer drinnen ist und von der Minderheitsfraktion 4? Ja. Und das ist ja nichts Neues für Sie, das haben Sie ja alles schon mal gesehen in den Übungen. Da wurde Ihnen auch vorgeschlagen, wie man das angehen kann. Man kann sagen, wie viele Informatiker erwartet man denn unter den 5, die da ausgewählt wurden? Ja, das ist 5-mal der Anteil der Informatiker in der Welt. Und die Welt ist hier klein. Die Welt ist der Fachbereichsrat. Und da haben wir 9 aus 17. Ja? Also in der Stichprobe erwarten wir 5 mal P. Und das P ist der Anteil der Informatiker im Komitee, im Fachbereichsrat. Ja? Sehen Sie, diese Frage, die ich hier gestellt hatte, wie wahrscheinlich ist eine so extreme Zusammensetzung 1:4, bei einer rein zufälligen Auswahl, diese Frage, die habe ich hier mathematisch neu formuliert. Genauer, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl x der Informatiker in einem rein zufällig gebildeten 5-köpfigen Komitee des Fachbereichsrates mindestens so weit entfernt ist vom Erwartungswert unter rein zufälliger Wahl, wie die beobachtete Anzahl 1. Also, die Bilderbuchversion dieser Fragestellung ist ein Urnenmodell. Ja? Also, Informatiker, Mathematiker, rote Kugeln, blaue Kugeln. Aus einer Urne mit 9 roten und 8 blauen Kugeln wurden 5 Kugeln entnommen. Eine davon war rot und 4 waren blau. Passt das zur Hypothese einer rein zufälligen Wahl? Ja, das ist die Frage, die wir uns stellen. Was ist die Wahrscheinlichkeit eines mindestens so extremen Ergebnisses wie das beobachtete Ergebnis? Und Sie sehen, hier ist es ausgeführt. Der Erwartungswert ist 5 mal 9 Siebzehntel, ist 2,65. 2,65 liegt irgendwo in der Mitte zwischen 0 und 5 und das Ergebnis, was wir bekommen haben, war 1. Und wenn wir uns jetzt fragen, was von 0, 1, 2, 3, 4, 5 ist so weit weg von dem 2,75 wie die 1 oder noch weiter? Ja, 2,75 ist ein bisschen näher bei 5 als bei 0. Ja? Also 0 und 1 ist so weit weg. Und 5 ist so weit weg. 4 ist nicht so weit weg wie die 1 von diesem 2,75. Das heißt, die 3 Ergebnisse, die mindestens so exotisch wären wie die 1, ist 0, 1 und 5. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine hypergeometrisch verteilte Zufallsvariable mit g gesamt gleich 17, r rot gleich 9 und n, Anzahl der Stichprobe, ist 5, dass die auf 0, 1 oder 5 fällt, Diese Wahrscheinlichkeit haben Sie damals ausgerechnet mit den hypergeometrischen Gewichten oder mit einem Druck auf R, haben Sie ausgerechnet, dass das 0,13 ist. Das heißt, in gut 10% aller Fälle, in 13% aller Fälle, kann es Ihnen passieren, dass der Zufall ein so extremes Ergebnis liefert. Wir haben das Beispiel aufgewärmt mit den 9 Informatikern und 8 Mathematikern im FBR und ein Komitee von 5, wo nur einer ein Informatiker ist. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, so etwas Extremes zu sehen bei rein zufälliger Wahl, ist 13%. Ist 13% groß oder klein? Ich kann immer sagen, so eine Frage kommt drauf an. 13%, ich sage Ihnen aber, ich meine, wenn man jedes zehnte Mal sowas sieht, ja, da kann ich niemanden vom Hocker reißen, dass ich sage, das ist extrem unwahrscheinlich. Ja. Also 10%, 13%, ich meine, es ist nicht gerade riesig, ja, aber es ist auch nicht winzig. Ja. Also 13%, ehrlich gesagt, da können Sie nicht bei BuzzFeed oder irgendwo anders jetzt, wenn Sie das publizieren oder was, dass dann die Leute Ihnen nachlaufen und Sie kriegen Likes und Likes und Likes, ja, wenn Sie sagen, das ist so unwahrscheinlich. Nee, die Experten werden dann sagen, nicht sehr aussagekräftig, oder? Ich meine, kann ja mal passieren, ja. Ist so, ja. So ist es also zusammengefasst. Unter der Hypothese des rein zufälligen Ziehens kommt ein so extremer Ausgang nur, ja, unter Anführungszeichen, mit Wahrscheinlichkeit 13% vor. Und da gibt es einen Jargon der Statistik. Einen Jargon der Statistik, wenn Sie sowas dann veröffentlichen in einer naturwissenschaftlichen oder soziologischen oder was immer politischen Zeitschrift, dann können Sie sagen, aufgrund des beobachteten Ergebnisses kann man hier die Hypothese des rein zufälligen Ziehens ablehnen zu einem P-Wert 0,13. Die statistischen Experten wissen, 0,13 ist nicht sehr schlagkräftig, weil das heißt, in 13 aus 100 Fällen produziert Ihnen tatsächlich der Zufall ein so extremales Ergebnis. Ja? Aber jetzt werden wir gleich ein Datenmaterial sehen, was tatsächlich auch in einer Untersuchung, in einer interessanten Untersuchung eine Rolle gespielt hat. Und dieses Datenmaterial ist unter dem Motto: Gleiches Modell, andere Zahlen, frische Anwendung. Und ich sage Ihnen, die Anwendung geht genau in die Richtung des letzten Dienstags. Kausalität. Aus einer Urne, jetzt erst einmal nur dieses Bilderbuchmodell mit anderen Zahlen. Wir bleiben bei Urnenbildern. Aus einer Urne, wenn da wer schlechte Augen hat oder so, also Sie sind mir näher am Herzen wie die Leute, die dann vielleicht nur was hören, weil ich meine, ob ich da herumhample oder nicht, das ist ja. Also, wenn Sie mögen, können wir es dunkler stellen. Ist das, wenn irgendwelche Augen schon beginnen zu schmerzen, ja, dann sagen Sie mir es, dann stelle ich es dunkler, dann wäre ich halt zu einem Moving Shadow hier für die Videoaufnahmen, aber die Stimme klingt ja trotzdem durch. Also bin gern bereit, hier mit der Helligkeit runterzugehen, damit es nur ein bisschen mehr Kontrast hat. Also scheuen Sie sich nicht, mich aufzufordern. Ja? Gut, aus einer Urne mit 80 roten und 87 blauen Kugeln wurden 113 Kugeln entnommen. 40 davon waren rot und 73 waren blau. Passt das zur Hypothese, dass die Kugeln rein zufällig gezogen wurden? Also Sie sehen, es ist dieselbe Fragestellung mit anderen Zahlen. Ja? Und jetzt kommen ein paar so deutsche, die netteste Bemerkung in der Evaluation war, was sie jemand wünscht von mir, noch etwas weniger Hochdeutsch sprechen. Ob das ironisch war oder nicht, weiß ich nicht. Aber hier ist alles Hochdeutsch, aber es sind einfach alles auch verbale Variationen. Stimmen die Verhältnisse einigermaßen oder fallen sie aus dem Rahmen? Ja? Dieses 40 zu 73 verglichen mit 80 zu 87. So sind die Verhältnisse in einer Tabelle notiert. Gell? Rot gezogen, nicht gezogen, blau gezogen, nicht gezogen, Summe gezogen, nicht gezogen. Und so sind die Zahlen hier. Und Sie sehen, gezogen, nicht gezogen, bei Rot 40 zu 40, bei Blau 73 zu 14 oder überhaupt unter den Gezogenen ist das Verhältnis Rot gegen Blau 40 zu 73 und unter allen ist es 80 zu 87. Das macht schon stutzig. Ja? Also das ist von einer anderen Qualität als das, was wir eben gesehen haben. Ne? Und wenn wir jetzt dieselbe Analyse nochmal machen, die wir eben gemacht haben, wenn wir die Analyse machen, wie das ist, wenn man aus so einer Urne rein zufällig ziehen würde, insgesamt 113, und dann sich fragt, was hat so ein exotisches Ergebnis für Wahrscheinlichkeit oder ein noch exotischeres, dann geht es buchstäblich so zu wie vorhin. Ja? Wir können natürlich schon vom Hinschauen, können wir hier sagen, dass sich in der Stichprobe für Rot ein sehr unterdurchschnittliches Ergebnis hier eingestellt hat, oder? In der gesamten Welt ist es 80 zu 87 und in der Stichprobe 40 zu 73. Das ist schon... Und wie lässt sich diese Beobachtung quantifizieren? Genauso wie bei dem Beispiel mit dem Fachbereichsrat und den Mathematikern und den Informatikern. Gell? Wir können sagen, wir haben es zu tun mit einer hypergeometrischen Situation. G, die gesamte Anzahl der Kugeln, ist 167. N, die Anzahl der Gezogenen, ist 113. Und R, die Anzahl der Roten in der gesamten Urne, ist 80. Ja? Und die beobachtete Anzahl an Roten in der Stichprobe ist 40. Und jetzt müssen wir wieder rechnen. Der Erwartungswert für die Roten in der Stichprobe ist Stichprobengröße mal Anteil der Roten in der Gesamtwelt. Und das ist 54,1. Und jetzt sehen Sie, Sie haben 40 und Sie haben 54,1. Was ist jetzt mindestens so exotisch wie das 40? Naja, alles, was kleiner ist als 40 und alles, was auf der anderen Seite von dem 54,1 so weit weg ist wie die 40. Ja? Das heißt, Sie müssen ausrechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine hypergeometrisch verteilte Zufallsvariable, und hier stehen nochmal die Gewichte, das tut jetzt nicht so viel zur Sache, die Wahrscheinlichkeit, dass eine hypergeometrisch verteilte Zufallsvariable mindestens so weit weg ist von 54 wie der beobachtete Wert 40. Ja? Das müssen Sie ausrechnen und das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass das x kleiner gleich 40 ist und die Wahrscheinlichkeit, dass das x größer gleich 68 ist. Und wenn man das durch R lösen lässt, mit Hilfe der Verteilungsfunktion der hypergeometrischen Verteilung, dann kommt raus eine mikroskopisch kleine Zahl. Ja? Also 5,57 mal 10 hoch minus 6. Das heißt also wirklich alle, wenn man das reziprok nimmt, halben Million mal, alle 500.000 mal, kommt sowas. Das ist ein extrem kleiner p-Wert. Und das kann man eben so feststellen. Angenommen, die Hypothese des rein zufälligen Ziehens trifft zu, dann tritt ein Ergebnis, das so extrem ist wie das Beobachtete, gerade 6-mal in einer Million auf. Ja? Und damit wird die Hypothese des rein zufälligen Ziehens äußerst fragwürdig. Wieder hat man einen p-Wert berichtet. Also dieses 6 mal 10 hoch minus 6, dieses 5,7, das ist ein p-Wert. Und Sie können sagen, zu diesem p-Wert, oder manchmal sagt man auch zu diesem Signifikanzniveau, lässt sich die Hypothese des rein zufälligen Ziehens ablehnen. Und jetzt fragen wir, wie passt dieses Beispiel in die Welt? Welche angewandten Fragen kann man mit sowas beantworten? Ja, wieder dieses passen die Proportionen oder sollte man die Hypothese der reinen Zufälligkeit anzweifeln? Und das illustriere ich Ihnen jetzt an dem Beispiel. Die, die am Dienstag da waren, können schon den Braten riechen. Da war dieses nette Beispiel, gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen Essen von Schokolade und Nobelpreisen? Und dann hat er das demonstriert und hat gesagt, schmeiß mal einfach Schokolade in die Welt und schau mal, ob die, die eine Schokolade bekommen haben, die rein zufällig da ausgewählt wurden, ob die dann in 10 oder 15 Jahren ab jetzt mehr Nobelpreise liefern als andere. Ja? Also Randomisierung. Und Sie werden sehen, diese Frage, die werden wir genau so lösen, beziehungsweise die wurde so gelöst in einer Studie. Die Frage ist, kommt es auf die Verpackung an oder doch nur auf den Inhalt? Ja, das ist eine psychologisch betriebswirtschaftliche Frage, wie viel Wert ist eine gute Verpackung? Ja, also, dass das viel Wert ist, das glaube ich, des Wissens aus mannigfachen Erlebnissen. Aber das Beispiel ist folgendes. Ein und dieselbe Tatsache wird auf zwei Weisen verpackt. Die erste Möglichkeit zu verpacken ist die rote, die zweite Möglichkeit zu verpacken ist die blaue. Ja? Und die rote Verpackung schaut so aus. Es geht um Ärzte, ja? Also in dem Fall nicht um Lungenärzte, sondern um Chirurgen. Ja? Und Röntgenärzte oder was immer. Und die, also es gibt, geht um, denk mal, es geht um Tumorbehandlung oder sowas ähnliches. Und die erste Message ist, die sanfte Therapiemethode T1 brachte in nicht weniger als 30% der Fälle keinen Heilungserfolg. Wohingegen die harte Therapiemethode T2 in immerhin 80% der Fälle erfolgreich war. Das ist die eine Verpackung. Ja? Und die andere Verpackung derselben Wahrheit ist, sogar die harte Therapiemethode T2 brachte in nicht weniger als 20% der Fälle keinen Heilungserfolg, wohingegen die sanfte Therapiemethode T1 in immerhin 70% der Fälle erfolgreich war. Ja? Also, bitte.
Wenn man sagt, nicht weniger als 30, dann müsste es doch 30 oder mehr kein Heilungserfolg.
Nee, das ist hier umgangssprachlich gemeint, österreichisch, nicht hochdeutsch, also in 30. Ja? Also, die sanfte Therapiemethode T1 brachte immerhin, ja, immerhin, vielleicht sollte ich das, ich nehme das zum Anlass und bessere das aus. Ja, das ist, ich glaube, es ist besser. Ja, also die sanfte Therapiemethode T1 brachte in immerhin 30% der Fälle keinen Heilungserfolg, wohingegen die harte Therapiemethode in immerhin 80% der Fälle erfolgreich war. Ja? Also das ist das Faktum, die harte ist erfolgreich in 80 und die weiche ist erfolgreich in 70. Ja? Das ist das Faktum, aber natürlich die harte hat mehr Nebenwirkungen als die weiche. Ja? Das kann man sich dazu erdenken. Ja? So, und jetzt ist die Frage, ist diese Art von Verpackung beteiligt an dem, was man als Teilnehmer an einer Sommerschule als junger Arzt ja, hier dann daraus lernt? Ja? Das ist die Frage. Also ist Verpackung beteiligt an der Reaktion oder nicht? Ja. Und was hat man gemacht? Also die Frage war, welche Therapiemethode würden Sie als Arzt bevorzugen? Ja. Und die Planung des Experimentes war die folgende. Von 167 Ärzten, die da an dieser Sommerschule teilgenommen haben, wurden rein zufällig 80 ausgewählt, denen die Botschaft in der Form A vermittelt wurde. Die restlichen 87 bekamen die Botschaft in der Form B. Ja? So hat man das gemacht. Man hätte auch halbe nehmen können, 80, 87 ist fast halbe. Das hat man mal gemacht. Und man hat rein zufällig hier, so wie der Herr Peters die Schokolade ins Publikum geworfen hat, ja, hat man hier rein zufällig die rote Botschaft Form A verteilt auf die 167, und zwar 80 Stück. Und jeder der Ärzte hatte sich daraufhin für die Bevorzugung einer der beiden Therapiemethoden zu entscheiden. Ja? Jeder der Ärzte hat dann sagen müssen, ich bin für hart oder ich bin für sanft und jeder musste sich entscheiden. Das Ergebnis war, und diese Tabelle sollte Ihnen bekannt vorkommen. Die war vor 5 Minuten auch schon an der Tafel. Ja? Wir haben nämlich genau dieselben Zahlen. 167 Kugeln, 167 Ärzte, ja? Beziehungsweise 167 Botschaften. Also die einen davon rot, die anderen davon blau, wurden ja verteilt auf die Ärzte 1:1. Ja? Und das Ergebnis war, dass sich hier bei der Methode T1 ja, haben sich für A 40 entschieden und für B 73. Und bei der Methode T2 haben sich für A 40 entschieden und für B 14. Oder so soll man sagen, unter denen, die A bekommen haben, war es 40-40 und unter denen, die B bekommen haben, war es 73-14 jeweils für die beiden Methoden. Ja? Und jetzt ist die Frage, kann das Zufall sein? Ja? Wenn die Verpackung keinen Einfluss hat auf die Reaktion, ja, dann ist es doch so, dass es gibt Leute, die aufgrund der Information, die da drinnen steht, aufgrund der Tatsache, die da drinnen steht, dass die harte Methode in 80% und die weiche Methode die sanfte Methode in 70% Erfolg hat und natürlich die eine hat Nebenwirkungen, die andere nicht, das wird denen auch noch gesagt, ja, dann soll es völlig egal sein, ob die blau oder rot bekommen haben. Ja? Und dann ist es wirklich in einer Situation, wo man sagt, man hat unter den 167 Ärzten hat man solche, die für die Methode 2 sind, einfach die, das war die harte Methode, die einfach gern operieren da jetzt, ja, also die für die Methode 2 sind, und dann wurde da rein zufällig, wurden die Lose verteilt. Und es gab dann bei denen einen so großen, eine so große Abweichung von den Verhältnissen in der Gesamtpopulation. Oder hier, ja, unter denen, die für die Methode T1 sind, so kann man auch sagen, nehmen wir die einmal raus, ziehen wir die raus, das ist eine rein zufällige, also das sind die, die gezogen werden, und unter denen gibt es 40 zu 73 statt 80 zu 87. Und jetzt kann man eben das so formulieren. Angenommen, es gibt unter den 167 Ärzten 113 Befürworter der sanften Behandlungsmethode T1 und 54 Befürworter der harten Behandlungsmethode T2. Und angenommen, diese sind zu ihrer Einstellung aufgrund von Fakten gekommen, also und nicht aufgrund von der Verpackung. Das heißt dann, dass jeder der 113 Befürworter von T1, ich blättere nochmal zurück, jeder der 113 Befürworter von T1 ohne Zurücklegen rein zufällig aus den 80 Formularen mit der Botschaft in der Form A und den 87 Formularen mit der Botschaft in der Form B gezogen hat. Ja? Also es wurde ja, den 113 wurden rein zufällig diese zugeordnet. Das ist genau wie ein Ziehen ohne Zurücklegen. Es ist genau dieselbe Situation, und man fragt sich dann, wie wahrscheinlich ist es, dass bei 113 Zügen und einer solchen Situation der Lose insgesamt, der Verpackungen insgesamt, dass man dann so eine extreme Aufteilung bekommt, wie hier beobachtet. Ja? Und das wissen wir schon, was da rauskommt an Zahlen. Für das Testen der Hypothese, die Verpackung der Botschaft hat keinen Einfluss auf die Entscheidung, eignet sich genau das eingangs besprochene Urnenmodell, und wir können sagen, dass unter der Hypothese, dass da kein Einfluss ist, das Ergebnis, was wir hier sehen, eine extrem kleine Wahrscheinlichkeit hat. Ja? Und das ist genau das, was uns der Herr Peters auch vermitteln wollte, dass durch Randomisierung man auf Kausalität schließen kann. Ja? Also, weil hier, es bleibt nichts anderes über, als das, dass die Verpackung hier einen Einfluss hat, wenn es nicht rein zufällig zugehen soll. Alles andere ist ausgeschlossen hier durch die Planung des Experiments. Es kann nur an der Verpackung liegen. Ja? Okay, jetzt wieder zurück zur Mathematik an der Stelle. Wir haben gelernt die Wichtigkeit der hypergeometrischen Verteilung. Ziehen ohne Zurücklegen, wie wahrscheinlich ist es, dass man dann vom Erwartungswert so oder noch weiter entfernt ist. Ja, das war das Beispiel mit dem Fachbereichsrat, das war das Beispiel mit den Ärzten, immer wieder dieselbe Bau- und Machart. Bei den Ärzten gibt es allerdings so große Zahlen, dass wir uns auch an die asymptotische Normalität heranwagen können, und das ist ja was, was Ihnen mindestens für die Klausur, aber dann auch für das ganze Leben gute Dienste leisten wird, zu verstehen, was das ist mit der asymptotischen Normalität. Und das steht hier, eine weitere Möglichkeit zum Testen der Hypothese, zwei Verhältnisse sind gleich, bietet die Normalapproximation, wenn die Stichprobenumfänge einigermaßen groß sind. Und wie schaut es da aus? Schauen Sie, wir haben Verhältnisse. Und wir haben hier ein Verhältnis. Rot in Gesamt, rot in der Stichprobe und blau in der Stichprobe. Ja? Und wir fragen uns, sind diese Verhältnisse gleich dem, was man aus der gesamten, ist das Verhältnis rot in der Stichprobe, ist es gleich dem Verhältnis rot in der Urne? Das ist das, oder? Also, und offensichtlich nicht. Und die Frage ist, diese Abweichung, kommt die durch den Zufall zustande? Kann die durch den Zufall zustande kommen? Oder sehen wir hier auch diese winzige Wahrscheinlichkeit, dass man so eine große Abweichung hat? Ja? Okay, wir haben nach wie vor, x ist die Anzahl der roten Kugeln bei 113 Zügen, also 40 in 113 ist der Anteil in der Stichprobe. Der erwartete Anteil ist natürlich 80 zu 167. Ja? Also die Anzahl roter Kugeln bei 113 Zügen, die ist n mal p. Das ist, wie oft sie ziehen, mal der Anteil. Das ist wieder die gute alte Erwartungswert einer hypergeometrischen Verteilung. Das ist, wie viel sie erwarten würden. Oder? Das haben wir schon gesehen, dass das irgendwie 54 ist. Und der Anteil x durch n, der ist approximativ normal verteilt. Bei einer hypergeometrischen Verteilung, die Anzahl ist eine Sache und der relative Anteil, also wie viele rote hat man in der Stichprobe, ist dann eine andere Sache. Das eine können wir mit x bezeichnen, das andere mit h für relative Häufigkeit. Und das h ist approximativ normal verteilt. Trotz der schwachen Abhängigkeit beim Ziehen ohne Zurücklegen. Ja? Beim Ziehen ohne Zurücklegen ist der erste Zug vom zweiten Zug nicht unabhängig, denn wenn es beim ersten Mal eine rote Kugel ziehen, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Mal eine rote Kugel zu ziehen, leicht bei diesen großen Zahlen. Ja? Und wenn es beim vierten, fünften immer wieder rote, dann wird es schon schnell langsam kleiner mit der Wahrscheinlichkeit. Es gibt Abhängigkeiten. Aber es sei Ihnen mitgeteilt, dass trotz dieser Abhängigkeiten die asymptotische Normalität stimmt. Der zentrale Grenzwertsatz gilt auch unter nicht zu dramatischen Abhängigkeiten. Er gilt auch, wenn die Zufallsvariablen nicht identisch verteilt sind, solange nicht eine riesig ist gegenüber andere oder so. Und hier alles, was man, alles, was man hier braucht, ist die Varianz dieses H. Ja? Was ist die Varianz dieses H? Weil mit der Varianz und der Standardabweichung haben wir dann die richtigen Einheiten, mit denen man die Abweichung des beobachteten Wertes vom erwarteten Wert bewerten kann. Ja? Es geht ja immer um das. Ich kriege eine Beobachtung, ich habe eine Hypothese. Und ich frage mich, wie weit ist die Beobachtung von der Hypothese weg? Das haben wir bei Fischers exaktem Test gesehen. Und hier sehen wir es mit Hilfe der asymptotischen Normalität nochmal. Ja? Also der beobachtete Wert ist 40 in 113. Der erwartete Wert ist 80 in 167. Und die Frage ist, wie weit ist das eine von dem anderen weg auf der passenden Skala. Und die passende Skala ist die Standardabweichung. Jetzt ist die Frage, was ist die Varianz, die quadrierte Standardabweichung von dem H? Während es Züge mit zurücklegen, dann wäre das einfach. Dann wäre die Standardabweichung Wurzel aus P mal 1 minus P durch N. Ja, also dann hätten wir die alte Geschichte, wie wir eine Varianz von der Binomialverteilung haben und dann halt noch geteilt durch N, sodass das dann quadratisch in Nenner geht und dann ziehe ich die Wurzel, dann ist es dieses. Also, aber jetzt kommt hier diese endliche Populationskorrektur dazu. Einfach G ist 167, N ist 113, also da rückt das N dem G schon merklich an die Pelle. Ja, also da ist das N gegenüber dem G nicht mehr total vernachlässigbar. Ja, wenn die Gesamtwelt, bitte. Warum wir das machen? Also P ist die Anzahl der Roten in der Gesamtanzahl. Das ist das P. Ne? Und das X ist die Anzahl Rote in der Stichprobe. Ja? Und das H ist X durch N. Und jetzt haben wir, dass die Varianz von dem X, ja, die ist dasselbe wie eine binomial verteilte N mal P mal Q mal die endliche Populationskorrektur, ja, G minus N durch G minus 1. Ja, das ist das, das ist die Varianz von dem X. Und jetzt geht es um die Varianz von H, was ja ist die Varianz von X durch N. Und dann wissen Sie, wenn ich X durch N teile, geht es bei der Varianz quadratisch raus. Ja? Und ich habe dann 1 durch N Quadrat mal die Varianz von X. Und das geht dann in 1 durch n mal p mal q mal diese endliche Populationskorrektur. Ja? Also es ist immer wieder diese Geschichte, betrachte ich die Anzahl der Erfolge oder betrachte ich den Anteil an der Gesamtgröße der Stichprobe, x durch n hier. Ja? Daher kommt dieses geteilt durch n. Okay, und damit habe ich die Standardabweichung von dem H, wenn ich hier genau das P einsetze und frage, wie kann ich jetzt diese Abweichung bewerten? H minus sein Erwartungswert geteilt durch die Standardabweichung ist asymptotisch standardnormal verteilt. Der beobachtete Wert dieser Statistik Z, oft nennt man sowas Groß Z, wenn es asymptotisch standardnormal verteilt ist. Ja? Und daher auch der Name Z-Test, immer wenn diese Größe im Spiel ist. Also eine standardisierte Abweichung, von der man annehmen kann, dass sie approximativ standardnormal verteilt ist. Und Sie sehen, der beobachtete Wert hier, dadurch, dass das Sigma von H so klein ist, ja, wird das H minus μ H ordentlich aufgewertet und kriegt den Wert minus 4,67. Und auf der Standard-Normalverteilungsskala ist 4,67 astronomisch groß. Ja? Also nicht astronomisch, aber richtig groß. Ja? Weil das sind 4,6 Standardabweichungen und die Wahrscheinlichkeit, dass ein normal verteiltes Z betragsmäßig größer ausfällt als 4,67, ist eben in der Größenordnung 3,3 mal ein Millionstel. Es ist nicht genau das 5 mal ein Millionstel, aber größenordnungsmäßig ziemlich gut kommt es hin. Ja? Gibt es an der Stelle Fragen? Das ist jetzt wirklich doch einiges an Botschaften gewesen. Von der Randomisierung, was da hinter dieser Ärztegeschichte war, bis hin zu der mathematisch sauberen Frage, wie wahrscheinlich ist dieses oder ein noch extremeres Ergebnis unter der reinen Zufälligkeit? Also, und wie die zusammenhängen, haben wir gesehen, in dem Anwendungsbeispiel. Anteile sind eine Sache. Lage von reellwertigen Beobachtungen sind eine andere Sache. Denken Sie an das Beispiel von William Gossett, der damit befasst war, 1905 herauszubekommen, ob die Bierflaschen in der Guinness-Brauerei tatsächlich mit, ich weiß nicht, was da drinnen ist, Pint oder Gallon oder, na Gallon sind Riesenmengen, das ist eher beim Benzin. Ja. Sie erlauben mir, dass ich bei der guten alten Halbe bleibe, ja, obwohl das in Irland damals noch nicht so war und jetzt auch vielleicht nicht. Also werden Bierflaschen mit einem halben Liter befüllt oder nicht? Ja? Und jetzt, und zwar im Mittel, hat sich da was verstellt im Laufe der Zeit? Ist da was außer Rand und Band gekommen mit der Maschine, dass die jetzt systematisch zu wenig befüllt oder zu viel befüllt? Und dann hat er eben 20 Bierflaschen hat er untersucht und ist draufgekommen, der Mittelwert über diese 20, der ist nicht mehr 0,5, sondern 0,52. Frage, ist dieses System außer Rand und Band gekommen oder ist es eh so, dass es bei den Bierflaschen eh so drunter und drüber geht? Ich meine, damals war es noch nicht so genau und im Mittel ist dieses 0,52 nicht signifikant verschieden von dem 0,5. Ja? Wie muss man eine Verschiebung eines Mittelwertes gegenüber einem hypothetischen Wert bewerten? Wie kann man das bewerten? Kann diese Verschiebung, die beobachtete Verschiebung des Mittelwertes Zufall sein oder liegt sie nicht mehr im Rahmen? Was haben wir für Situation? 20 Messwerte, 0,51, 0,495, 0,50 und so weiter. 20 Messwerte haben den Mittelwert 0,51 oder was gemessen auf einer bestimmten Skala, in dem Fall Liter. Unterscheidet sich der beobachtete Mittelwert signifikant vom hypothetischen Mittelwert 0,5? Das ist die Frage. Und die Antwort ist, das müssen Sie bewerten wieder auf der richtigen Skala. Und die richtige Skala ist die Skala der Standardabweichung. Ja? Weil, ich meine, so ein Mittelwert, das kann sein, wenn es eh tolerieren oder Sie wissen, jede einzelne Bierflasche hat damals einfach ihre Streuung gehabt und dann haben Sie eine Verschiebung des Mittelwertes und die ist vielleicht im Rahmen der Zufälligkeit, die von jeder einzelnen Bierflasche kommt. Ja, also dieses individuelle Varianz kann beisteuern zu der Geschichte schon. Und die Auskunft gibt einen Vergleich des beobachteten Unterschiedes M minus μ0. Oder? Sie haben da Ihr μ0 und Sie haben Ihre Punktwolke und diese Punktwolke produziert Ihnen ein M. Und Sie fragen, ist diese Abweichung hier, ist die signifikant? Und das müssen Sie vergleichen mit dem Standardfehler. Ja? Der Standardfehler ist die goldene Einheit hier, mit der Sie diese Abweichung bewerten. Und das S ist also der Stichprobenmittelwert, den ich jetzt gar nicht mehr an die Tafel schreibe. Sie wissen, das ist die mittlere Abweichung der einzelnen Beobachtungen vom Mittelwert in der Stichprobe. Die Formel, die muss, die ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man weiß, was dieses S hier zu sagen hat. Die Variabilität in der Stichprobe. Und die müssen Sie durch Wurzel aus n teilen. Und die Antwort auf eine hypothetische Frage, warum ich hier durch Wurzel aus n teile, ist genau dieselbe wie hier auch. Ja, also man teilt durch n und aus dem Grund kommt dann bei der Standardabweichung dieses Wurzel aus n heraus. Und mit diesem f müssen Sie hier die Sache bewerten. Wir fragen, um welches Vielfache des Standardfehlers f unterscheidet sich das beobachtete m vom μ0. Ja? Und dieses Vorgehen erhält seine Berechtigung, das haben wir schon vor ein paar Wochen haben wir das schon einmal besprochen, aber jetzt können wir es in den Rahmen der Statistik schön reinstellen, die Berechtigung durch die goldene Idee der Statistik, dass man nämlich diese Beobachtungen hier, x1, x2, x3 und so weiter, die 20 Messungen, die der William Gossett alias Student 1905 gemacht hat in der Guinness Brauerei, die fasst man auf als Realisierungen von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen groß xi. Das sind Werte klein xi und man fasst es auf als Realisierungen von groß xis mit Erwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat. Ja? Und sagt einfach jetzt, μ0, dass das μ0 ist, das ist eine Hypothese. Aber vielleicht ist ja auch der Erwartungswert mittlerweile schon ein anderer geworden. Und jetzt fragen wir, was wir sagen können. Wenn die xi unabhängig normal verteilt sind mit Mittelwert μ, was immer der Mittelwert ist, und Varianz Sigma Quadrat, wenn die so verteilt sind, dann folgt daraus, dass der Mittelwert x quer geteilt durch n, wenn das hier n Stück sind, x1 bis xn, dass dann der Mittelwert normal verteilt ist mit wieder Mittelwert μ und Varianz Sigma Quadrat durch n. Ja? Und der Punkt ist, ich habe hier hergeschrieben, wenn die unabhängig n μ Sigma Quadrat verteilt sind, das brauche ich gar nicht, wegen des zentralen Grenzwertsatzes brauche ich nur, wenn die unabhängig und identisch verteilt sind, mit Mittelwert, mit Erwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat. Ja? Das brauche ich, dann folgt, dass das x quer durch n und da schreibe ich vorsichtigerweise her, approximativ. Normal verteilt mit Mittelerwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat durch n. Das ist das, was hier steht. Ja? Der zentrale Grenzwertsatz liefert mir dieses hier. Und für große n ist also diese Abweichung, das m ist ja nichts anderes als ein Synonym für das x quer. Ja? Klein m ist ein Synonym für das x quer. Diese Abweichung ist dann approximativ normal verteilt mit Mittelwert 0, mit Erwartungswert 0 und derselben Varianz Sigma Quadrat durch n unter der Hypothese, dass μ gleich μ 0 ist. Also das ist jetzt meine Hypothese, μ gleich μ 0 und dann sollte diese Abweichung hier nur durch den reinen Zufall zustande kommen. Ja? Und jetzt muss ich wieder die Abweichung, die ich bekomme, diese hier, muss ich bewerten. Und das geht so, dass ich mich wieder frage, wie wahrscheinlich ist es, etwas so Großes auf beiden Seiten zusammengezählt zu bekommen. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass man um mehr weg ist von dem hypothetischen Erwartungswert, als der beobachtete Mittelwert es ist. Und das ist, wenn Sie so skalieren, wieder ein, sagt der Statistiker, ein Z-Wert. Ja, ist wieder ein Z-Wert, das ist wieder so ein Quantil, der, es ist nicht ein Quantil, sondern es kommt aus der Verteilung des großen Z. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine standardnormal verteilte Zufallsvariable um mehr als dieser skalierte, beobachtete Wert betragsmäßig von 0 weg ist. Ja. Das ist dann der P-Wert, den Sie dieser Abweichung zuordnen können. Ja? In der Praxis ist dieses Sigma-Quadrat meist unbekannt. Aber Sie wissen, das Sigma-Quadrat kann kann bei großen Stichprobenumfängen ganz gut durch die Stichprobenvarianz S geschätzt werden. Das heißt, die Statistik, die man hier einsetzt, ist die Abweichung des Stichprobenmittelwertes von seinem hypothetischen Wert geteilt durch, und jetzt nicht Sigma durch Wurzel n, sondern S durch Wurzel n. Ja? Und diese Statistik, die hat einen Namen zu Ehren von Student, heißt die auch die T-Statistik, wird auch so bezeichnet. T ist x quer minus μ geteilt durch S durch Wurzel aus n. Das ist das T. Und wenn man hier den beobachteten Wert aus den Stichproben beobachteten Wert m minus μ0, und μ0 ist das hypothetische μ0, das war in dem Beispiel mit den Bierflaschen der halbe Liter. Ja? Wenn man das mit dem s durch Wurzel aus n vergleicht, und das ist der beobachtete skalierte Wert, ja? Und dann kriegt man raus, dass für große n, für hinreichend große Stichprobenumfänge stimmt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei ein unter der Hypothese das große T einen mindestens so großen Wert hat wie das kleine t, das ist so verteilt wie die Wahrscheinlichkeit, dass eine normal verteilte Zufallsvariable betragsmäßig größer ausfällt als das t. Ja? Wenn also der Student damals rausgebracht hat bei den 20 Bierflaschen, dass die so skalierte Abweichung, dass die den Wert zum Beispiel 0, den Wert zum Beispiel den Wert 2,5 hatte, 2,5, n gleich 20 ist schon immer ganz klein, da kann man schon ganz beruhigt mit der Normalverteilungsapproximation rechnen. Und 2,5 wäre hier jenseits der 2-Sigma-Grenzen und da ist man dann schon in einer Welt, wo man einen p-Wert von, was weiß ich, 0,01 oder so hat. Das kriegt man dann aus der Tabelle oder einem Knopfdruck auf R heraus. Ich wollte so sagen, es wird bei der Klausur bestimmt die eine oder andere Statistikaufgabe auch kommen. Also eine ist da wohl dabei. Und da haben sie natürlich kein R zur Verfügung. Das will ich Ihnen jetzt nicht antun, weil dann müssten sie ja irgendwelche potenten Rechner mithaben. Und wir erlauben traditionell bei der Klausur Taschenrechner, die zwar schon technische Funktionen können, die werden immer besser, also die können vielleicht auch schon mittlerweile, ich weiß auch nicht, Plots zeichnen oder sonst was, aber was sie nicht können sollen, ist, dass sie mit ihren Freunden Chats machen. Ja? Also das ist streng verboten. Also kommunikationsfähig sollen die keinesfalls sein und sie sollen auch nicht so sein, dass sie jetzt, das ist auch mit dem Deal, hätte ich bald gesagt, furchtbar, dass sie da jetzt nicht unbedingt das ganze Buch im Rechner haben sollen. Das bringt es auch nicht, dass man da anfängt zu blättern. Sie dürfen bei der Klausur sich ihre private Formelsammlung zusammenstellen, also ein DIN A4-Blatt doppelseitig beschreiben. Das ist so die Meinung, dass dann bei der Gelegenheit auch nur einmal Revue passieren lassen, was die wichtigsten Dinge in der Stochastik sind, die Sie mitnehmen sollen, da in die Klausur und ins Leben. Das sollte jetzt nicht eine Kalligraphie sein oder so. Aber was auch auf dem Blatt durchaus draufstehen kann, sind die Werte für die Quantile und die Verteilungsfunktion von der Normalverteilung, die wir in den Übungen hatten. Also wir haben zum Beispiel gefragt, einmal, was heißt es, wenn ein Z-Wert 3 ist? Ja? Wie bewertet man dann diese Abweichung? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine standardnormalverteilte Zufallsvariable betragsmäßig größer gleich 3 ausfällt? Ja? Oder wie weit muss ich gehen bei einer standardnormal verteilten Zufallsvariablen, dass die Wahrscheinlichkeit, außerhalb dieser Grenzen minus c und c zu fallen, nur mehr 1% ist. Ja? Da haben wir dazu Übungsaufgaben gehabt. Ja? Und da würde ich sagen, entweder ich schreibe sowas dann an die Tafel, oder es ist vielleicht sogar besser, Sie schauen sich das nur einmal an und schreiben Sie das auf, damit Sie auch mit diesen Zahlen nur einmal auf Du und Du kommen, die allerwichtigsten. Ja? Also so weit können wir gehen und das kommt hier zum Beispiel vor. Jetzt ist die Frage, was kann man bei kleinen Stichprobenumfängen sagen? Und das ist was Sie, ich hoffe, der Lautpegel geht jetzt nicht sind ja alle sehr, sehr aufmerksam, fast alle. Und der Lautpegel geht jetzt nicht so hoch, wenn ich sage, was ist bei kleinen Stichprobenumfängen? Ja? Da war es die geniale Idee von Gosset bereits 1905, dass er gesehen hat, dass seine Teststatistik, ja, unter der Modellannahme, dass das x1 bis xn, dass die tatsächlich, und jetzt kommt es wieder in Ehren, ja, jetzt müssen wir sozusagen wieder dieses Normalverteilte nehmen und unter der Hypothese, unter der Modellannahme, dass x1 bis xn alle normal verteilt sind mit Mittelwert μ und Varianz Sigma Quadrat, ist diese Zufallsvariable so verteilt wie eine, deren Verteilung man schön charakterisieren kann. Sie war das letzte Mal projiziert. Sie ist zu seinen Ehren benannt. Student-verteilte Zufallsvariable mit n-1 Freiheitsgraden. Und diese Verteilung kennt R gut. Ja? Befehl für Verteilungsfunktion ist die PTQDF. Also das ist einfach, die P kommt für Verteilungsfunktion, Q ist Quantilfunktion, das ist die Inverse. Und das ist einfach die Verteilungsfunktion an einem P und an einer Stelle Q, so wird immer, er sagt immer, das Argument hier, was wir üblicherweise in der Vorlesung mit Groß B bezeichnet haben, die Wahrscheinlichkeit, dass die studentverteilte Zufallsvariable kleiner gleich Q ausfällt, ist ja nichts anderes als dieser Wert hier. Ja? Und das ist der Wert an der Stelle Q. Und was geht ein als Parameter? Als Parameter geht ein die Anzahl der Freiheitsgrade, n-1 ist dieses df. Ja? Okay, und hier war noch einmal, vom letzten Mal haben Sie es auch schon gesehen, die Dichtefunktionen der Studentverteilung, je weniger Freiheitsgrade, umso breitschultriger. Und ein Beispiel, wenn für n gleich 16, sagen wir mal, der alte Gosset hätte 16 Bierflaschen getestet, der Wert der T-Statistik 2,5 rauskommt, ist es alarmierender als bei der Normalverteilung oder ist es eher so, dass man sagen soll, diese 2,5 brauche ich nicht ganz so ernst nehmen wie bei der Normalverteilung, bei n gleich 16. Wissen Sie, n gleich 16, 15 Freiheitsgrade, es ist nicht mehr ganz so schmalschultrig wie die Normalverteilung. Es ist ein bisschen breitschultriger schon. Ja? Und wenn ich dann jetzt sage, was ist mit 2,5, die Wahrscheinlichkeit, dass eine studentverteilte Zufallsvariable mit 16 Freiheitsgraden, das ist da jetzt nicht eingezeichnet, aber dass die größer ausfällt als 2,5, das ist nicht ganz so klein wie bei der Normalverteilung. Bei der Normalverteilung wäre da vielleicht 1% oder so und bei der Studentverteilung mit 16 Freiheitsgraden kommt 2,5%. Das kommt eben daher, weil die ist breitschultriger und die packt schon mehr Masse auch in diese exotischen Bereiche. Ja, also man spricht aber auch hier wieder vom P-Wert für die Ablehnung der Hypothese zugunsten der Alternative, dass es ein anderer Mittelwert ist als der hypothetische. So, jetzt noch eine Beispielklasse, die Sie brauchen können, gleich beim ersten Übungsbeispiel auf dem neuen Blatt. Wenn man nämlich zwei Mittelwerte miteinander vergleicht. Ja, das ist überhaupt was vom Wichtigsten, dass man vergleichen möchte, eine Behandlungsgruppe und eine Kontrollgruppe. Und man hat in der einen Gruppe hat man einen Mittelwert, in der anderen hat man einen Mittelwert. Und jetzt ist die Frage, unterscheiden sich die beiden Mittelwerte signifikant? Und da ist die Vorgangsweise. Sie haben jetzt nicht einen Mittelwert, sondern zwei. Und Sie beobachten eine Differenz zwischen diesen Stichprobenmittelwerten. Zum Beispiel eine halbe Einheit. Ist das viel? Ist das wenig? Die Standardabweichung muss es wissen. Sie müssen das auf der richtigen Skala bewerten. Sie müssen die Varianz dieser Differenz ausrechnen, wenn Sie sie denn als Zufallsvariablen verstehen wollen. Eine Zufallsvariable minus eine andere Zufallsvariable. Ja, also ein x quer minus ein y quer. Was hat das für Varianz? Und das Gute ist, die sind unabhängig und die Varianz einer Differenz ist dann einfach Nee, die Summe der Varianzen. Ja? Also es geht um die Summe der Varianzen und wenn Sie dann die Standardabweichung bauen, dann müssen Sie Wurzel aus dieser, das ist der stochastische Pythagoras, wenn Sie so wollen. Ja? Also die Standardabweichung von so einer unabhängigen Summe ist die Wurzel aus die eine Varianz plus die andere Varianz. Und das können wir als Standardfehler, als einfach geschätzte Varianz dieser Differenz x quer minus y quer betrachten. Und das müssen wir jetzt sozusagen in den Nenner schreiben. Eine Maßzahl für den relativen Unterschied ist die beobachtete Differenz geteilt durch ihre Standard, geschätzte Standardabweichung. Anders gefragt. Wie groß ist der beobachtete Unterschied, wo Sie zu Recht mit den Achseln gezuckt haben, dieses 0,5 Schmecks, ist das groß, ist das klein? Wie groß ist der beobachtete Unterschied der Differenz, das ist zu viel, das ist zu viel gemoppelt. Wie groß ist der beobachtete Unterschied der Stichprobenmittelwerte, gemessen in Einheiten der geschätzten Standardabweichung dieser Differenz? Ja? Und das wissen wir, wenn man es standardisiert, ist es zu lesen als Realisierung einer approximativ N01 verteilten Zufallsvariablen. Ist dieser Wert etwa, nicht oft genug kann es Ihnen gesagt werden, etwa 2, genauer 1,96, dann bekommt man 0,05 als P-Wert für die Ablehnung der Hypothese, dass die Populationsmittelwerte, die Erwartungswerte μx und μy, dass die gleich sind. Oder? Also, ich glaube, den Bogen haben wir schon irgendwie jetzt spannen können von ziehen ohne zurücklegen, Hypothese, reine Zufälligkeit, P, wie weit ist man weg, und hier wieder. Hypothese, gleiche Erwartungswerte, dann müsste das 0 sein, es kommt nicht 0 raus, wie weit ist man weg von 0, man misst es mit der Standardabweichung. Gell? Also, und jetzt noch ganz kurz, was passiert wieder für kleine Stichprobenumfänge? Naja, und dann sind wir wieder beim Student zurück, beim William Gossett. Der hat jetzt gesagt, man muss y quer minus x quer muss man bewerten durch diese Zufallsvariable im Nenner. Man nimmt aus den Stichproben heraus die geschätzte Standardabweichung dieser Summe, aber die hat halt jetzt eine komische Verteilung. Insbesondere, wenn nx und ny verschieden sind, wenn das verschiedene Stichprobenumfänge sind, kann man zeigen, dass dann dieses T, also diese Statistik hier, tatsächlich wieder annähernd Student verteilt ist, T verteilt ist, mit einer, und das ist aber jetzt lustig, im Allgemeinen nicht ganzzahligen Anzahl von Freiheitsgraden, und da gibt es nur mehr Formeln, die man findet man in der Wikipedia, es tut aber nicht so viel zur Sache. Wichtiger ist der praktische Umgang, und R kennt diese Problematik. Wenn man also irgendwann einmal in die Situation kommt, testen zu sollen, dass zwei Stichprobenmittelwerte gleich sind, und man erinnert sich, dass man hier was gelernt hat, auch für kleine Stichprobenumfänge, dann fragen Sie R über T-Test und kriegen ganz eine vernünftige Antwort. Ja? Also das ist jetzt nur, aber was ich Ihnen jetzt in den letzten Minuten noch nahebringen möchte, nicht nur, weil es auch ein Übungsbeispiel ist, sondern weil es den Kreis zurückschließt zu Fischers Welt, die Welt des Fischertestes. Beim Fischertest gab es rote und blaue Kugeln, Erfolg oder Misserfolg. Und es gibt ein Analogon zu Fischer, was auch Lage bewertet. Bei Fischer ging es ja um Anteile, oder? Das müssen Sie mir ja zugestehen, da ging es um Anteile. Wir haben die Verhältnisse in der Stichprobe verglichen mit den Verhältnissen in der Urne, beziehungsweise in der Welt, im Fachbereichsrat oder bei den Ärzten. Damit haben wir es verglichen. Und jetzt gibt es auch die Frage, was ist denn, wenn man kleine Stichproben hat, zum Beispiel kleine Stichproben, n gleich in der einen Stichprobe zum Beispiel 10 und in der anderen Stichprobe 8 drinnen, und es handelt sich um Lage. Also die Werte sind auf der reellen Achse. Hier sind ein paar x und hier sind ein paar y, die zeichne ich in einer anderen Farbe. Die sind sozusagen hier, das ist ein y, das ist ein y, das ist ein y, das ist ein y, da ist auch nur ein y und so. Also ein paar weiße x und ein paar rote y. Frage, sind die roten y's eher rechts als die weißen x eher links? Ja, also, oder kommen die aus demselben Topf? Also Frage, Sie haben zwei Beobachtungen. Kommen die aus demselben Topf oder ist der zweite Satz von Beobachtungen, die roten Werte, sind die eher größer in der Tendenz? Ja? Und da hat der Herr Wilcoxon in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine clevere Idee gehabt. Er hat gesagt, wenn wir nur so wenig Beobachtungen haben und kleine Stichprobenumfänge, und wir können nicht annehmen, dass das irgendwie das normal verteilt ist, sodass wir dann mit der Studentverteilung weiterkommen können, dann gehen wir doch her und ersetzen wir die wahren Werte, die wir hier beobachten, durch die Ränge. Also wir fragen einfach nur, ist das kleinste weiß oder rot? Ist das zweitkleinste weiß oder rot? Ist das drittkleinste weiß oder rot? Und so. Es wird einfach nur was ist größer als das andere? Nichts anderes wird da hier Buch geführt. Nur die Ordnung. Ja? Also, wie untypisch ist die Lage der Ränge? Das bringe ich Ihnen noch nahe. Wie eben zuvor geht es um einen Test der Hypothese, dass zwei Stichproben, x Stichprobe und Y-Stichprobe, aus derselben Verteilung auf R kommen, gegen die Alternative, dass sich die beiden Verteilungen durch eine Verschiebung unterscheiden. Oder? Vorher war es immer die Frage, das eine ist normal verteilt, das andere ist normal verteilt, sind die Mühs gleich oder nicht? Und jetzt ist die Frage, kommen die aus demselben Topf oder sind die gegeneinander verschoben? Und die folgende Idee kommt ganz ohne spezielle Verteilungsannahme aus. Man ordnet die nx plus ny Werte der Größe nach und ersetzt sie durch ihre Ränge. Der kleinste Wert bekommt den Wert 1, der zweitkleinste den Wert 2. Also schauen Sie, hier, das wäre der Wert 1, der Wert 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und so werden die Ränge aufgeteilt auf die Beobachtungen und dann beobachtet man die Rangsumme, die Ränge der weißen Stichprobe. Ich mache da jetzt vielleicht nur mal ein Mini-Beispiel. Also, was haben wir da? Wir haben Rot und Blau und wir haben zum Beispiel das hier sind die Roten und das hier sind die Blauen. Und dann ist es so, dass die das W wäre hier 1 plus 3 plus 4. Ja? Und die Frage ist, ist dieses W untypisch groß gegenüber dem, was man bei einer rein zufälligen Anordnung der Ränge auf die insgesamt 5 Punkte hier erreicht. Natürlich bei so winzigen Umfängen wird man keine Signifikanz kriegen, aber das Beispiel, was ich Ihnen gleich noch zeige, da kriegt man Signifikanz. Und das Beispiel ist das, oder? Wir haben hier insgesamt 30, von denen 10 rot sind und 20 blau. Und Sie kriegen diese Anordnung der Ränge. Was glauben Sie, was da für P-Wert dahinter steckt? 0,05 oder 0,13 oder 0,000006 oder was? Also, was glauben Sie? Das kann man hier am besten durch Simulation machen. Es geht um zufällige Permutationen. Ja, also, Sie fragen Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine Rangsumme, dort ist die Rangsumme 104, ja, weil die Rangsumme kommt hier zustande durch 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 6 plus 11 plus 12 plus 13 plus 21 plus 30 ist 104. Ja? Und jetzt machen Sie das rein zufällig. Und Sie fragen Sie, wie oft in 10.000 Mal kriegen Sie etwas, was so klein oder noch kleiner als 104 ist? Oder so groß oder noch größer als das Spiegelbild von 104 am anderen Ende. Ja? Und wenn Sie es einmal machen, dann sehen Sie, aha, das ist 158. Und hier steht es noch einmal, die beobachtete Rangsumme war 104. Die minimale mögliche Rangsumme einer roten Teilstichprobe ist 1 plus 2 plus und so weiter plus 10 ist 55. Die maximale ist 21 plus und so weiter plus 30 ist 255. Jetzt ziehen wir 10.000 Mal eine Stichprobe der Größe 10 aus 30 und notieren deren Rangsumme. Der stochastische P-Wert, stochastisch, weil Simulation im Spiel ist, Monte Carlo, ja, also es wird nur geschätzt hier. Der stochastische P-Wert ist die relative Häufigkeit der Ergebnisse, für die sich eine Rangsumme kleiner gleich 104 oder größer gleich, und das ist das Spiegelbild, 255 minus der Wert zwischen 104, die Differenz zwischen 104 und 55 ergibt. Und das Bild dazu ist das. Hier sehen Sie 10.000 Realisierungen der Rangsumme von 10 aus 30 zufällig rausgegriffen. Ja? Wieder so nett asymptotisch normal übrigens. Ja? Und die beobachtete Rangsumme ist 104. Und gerade mal 2,37% der 10.000, also 237, sind so weit an den Rändern wie die beobachtete Rangsumme. Und das können Sie als P-Wert ausgeben. Ja? Können Sie sagen, so unwahrscheinlich ist es, so weit an den Rändern zu sein, wenn man die Wilcoxon-Statistik annimmt. Also im Jargon der Statistik, und das finden Sie auf dem Übungsblatt, auch mit dem Hinweis, wie Sie es noch einmal nachlesen können, bei einer verwandten Übungsaufgabe, eigentlich dieselbe aus dem letzten Jahr, wo man fragen, Sie haben eine solche Realisierung von Rängen, wie wahrscheinlich ist es, dass sich eine so extremale Rangsumme ergibt unter der Hypothese, dass die beiden aus demselben Topf kommen. Mit welchem P-Wert können Sie die Hypothese, dass die beiden Stichproben aus derselben Verteilung kommen, aufgrund des Wilcoxon-Testes ablehnen? Das ist der Jargon der Statistik. Ja? Und dann ist die Aufgabe, dass ein bisschen Kombinatorik der einfacheren Sorte machen, also einfach Listen aufschreiben und schauen, was sich da als P-Wert ergibt. Das ist eine der Übungsaufgaben noch. Ja? Okay, dann schönes Wochenende.